Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn Jesus Christus und unserem himmlischen Vater. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Buch des Propheten Jesaja im 50. Kapitel. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott der Herr hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie Kleider zerfallen, die die Motten fressen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, eine ganz belastende Anfechtung für Christen besteht darin, dass uns nicht alles glatt geht im Leben, dass uns nicht alles gelingt, dass man nicht dauernd merkt, dass wir mit unserem Heiland unterwegs sind, dass nicht alles gut geht und dass das Leben kein Spaziergang an einem milden, sonnigen Sonntagnachmittag ist, jedenfalls nicht nur. Und dafür gibt es Lösungsversuche natürlich aus der langen Geschichte und Tradition des christlichen Glaubens. Erster Lösungsversuch: wenn mir was misslingt, wenn mir es nicht gut geht, dann kann das Strafe sein für meine Sünde. Das ist persönlich manchmal ganz naheliegend, manchmal unmittelbar zu erkennen, wo die Kopfschmerzen am frühen Morgen herkommen können. Bisschen zu viel Trollinger am Vorabend. Ich lasse es nächstens, dann geht es mir am nächsten Morgen besser. Aber das sind meistens Ausnahmefälle. Das hilft nicht in den wirklich schwierigen und wirklich belastenden Erfahrungen. Und in der Verallgemeinerung ist es meistens sogar verkehrt. Also mir selber kann ich das sagen, mich selber kann ich schämen, kann für mein Leben, aber andere soll ich damit besser in Frieden lassen. Zweiter Versuch, es ist Prüfung meiner Glaubenstreue. Versucht Gott oder versuche ich Gott mit manchen Glaubensbeweisen? Das ist ja auch immer die Frage. Wer prüft da eigentlich wen? Wenn ich Sachen außer Acht lasse, die vernünftigerweise in dieser Welt aber sehr geboten sind. Wenn ich Auto fahre, nur mal ein einfaches Beispiel, und mich nicht anschnalle, weil Gott ja auf mich Acht gibt, das finde ich etwas merkwürdig, darin einen Glaubensbeweis zu sehen. So geht's nicht. Und dritter Versuch, wenn es mir schlecht geht, dann glaube ich vielleicht gar nicht richtig. Und das ist vielleicht der schlimmste und schmerzhafteste Versuch, das zu lösen, besonders wenn man es anderen Leuten anbietet, dann geht es einem schon schlecht und dann wird einem auch noch die Tröstung des christlichen Glaubens sozusagen aus der Hand gewunden. Also das kann es auch nicht sein. Wer immer die Texte und Lesungen ausgesucht hat für die Passionszeit, bietet uns mit der alttestamentlichen Lesung für den Palmsonntag eine ganz andere Lösung und Erklärung an. Warum gelingt vieles im Leben nicht? Warum ist nicht alles zufriedenstellend, was wir erleben? Warum sind wir angefochten und warum leiden wir? Und dazu sind wir eingeladen, einen Schritt, ein paar Jahrhunderte zurückzutreten und zu schauen, was der Prophet Jesaja schreibt als Äußerung des Gottesknechtes. In der zweiten Hälfte des Jesaja-Buchs sind 4 Abschnitte wiedergegeben, in denen einer redet, der bezeichnet wird und selber spricht als der Knecht Gottes. Und es ist eine Herausforderung bis heute zu verstehen, wer das ist, von wem da eigentlich die Rede ist. Das ist für Christen vielleicht etwas leichter zu identifizieren, aber es ist nach wie vor eine Frage. Die Frage zum Beispiel in der Apostelgeschichte des Kämmerers aus Äthiopien, der sich als Souvenir von seiner Jerusalem-Pilgerfahrt, die ansonsten ziemlich frustrierend war, das schönste und dickste Buch gekauft hat, das er sich leisten konnte, den Propheten Jesaja. Und jetzt liest er darin. Und das heißt, er hat offensichtlich sich der Mühe unterzogen, die hebräische Sprache in der Schrift geläufig zu lernen. Er liest flüssig im Propheten Jesaja. Das finde ich sehr schön. Aber er hat Fragen. Und diese Frage beantwortet zu kriegen, schickt ihm Gott den Philippus. Und die Frage, die der Kämmerer stellt, ist genau die entscheidende exegetische Frage bis heute: Von wem ist da die Rede? Ist das der Prophet selber? Ist das das Volk Israel? Ist das eine Gruppe innerhalb des Volkes Israel? Sind das mehrere? Ist das ein Einzelner? War der schon da oder kommt der noch? Wer redet hier? Der Knecht Gottes. In der griechischen Übersetzung kann das Wort Knecht ausgedrückt werden durch eine Vokabel, die man beim Griechischlernen im Üblichen als Sklave übersetzt. Man muss vorsichtig sein mit dem Begriff. Paulus führt das als Titel als Apostel. Es gibt aber auch mit der gleichen Bedeutung, aber mit etwas anderer Nuance, das Wort für den Sohn, der unmündig als Junge im Haus des Vaters sozusagen noch unter der schützenden Hand seiner Eltern ist. Und im Verlauf dieser Texte vom Knecht Gottes changiert das. In der griechischen Übersetzung fängt es an, sozusagen mit dem Sklaven, der präsentiert wird, mit dem Diener Gottes, und endet mit dem Sohn, der Gott natürlich zu Diensten ist, der natürlich nichts anderes will, als das, was sein himmlischer Vater vorsieht und vornimmt, und der als Gottes Sohn uns versöhnt mit dem Vater im Himmel. Von wem ist hier die Rede? Von einem, der weiß, wie man mit Müden reden muss. Also nicht so, dass die Müden noch müder werden, das können viele, das kann ich auch, sondern so, dass einer, der erschöpft ist, sich getröstet und erfrischt und erneuert findet. Es geht nicht darum, das zu sagen, was wir immer sagen, und die Leute schlafen ein, sondern es geht darum, zu sagen, was neue Kraft geben kann, wenn die Kräfte verbraucht sind. Müdigkeit ist so ein etwas bleiernes Gefühl. Man sitzt noch am Tisch, aber die Augen bleiben nur aus Gewohnheit offen. Und man ist nicht imstande, vernünftig irgendwas beizusteuern, zum Gespräch, zur Planung, geschweige zum Tun. Die Kräfte erschöpfen sich. Woher kriegen wir neue? Der Knecht Gottes hat Worte, die kräftigen. Worte, die Perspektive und Zukunft eröffnen. Worte, die uns weiterhelfen. Und er hat Ohren, die hören. Das ist wunderbar. Ich stelle mir das sehr schwer vor, wenn irgendwie mein Gehör noch weiter nachlässt. Als Jugendlicher habe ich angefangen, Orgel zu spielen. Das ist an sich ein schönes Instrument, aus ohrenärztlicher Sicht aber bedauernswert, weil man mitten in der Geräuschfülle drin sitzt und beim Üben das von allen Richtungen auf die Ohren kriegt, und dann fallen partiell Bereiche aus. Das ist menschliche Erfahrung. Der Knecht Gottes hört geistlich. Der hört, was der himmlische Vater ihm aufträgt und aufgibt, damit es ausgerichtet werde. Und er hört, was wir dem himmlischen Vater ausgerichtet wissen wollen. Der verbindet uns mit Gott als hoher Priester gewissermaßen, als der, der die Brücke schlägt zwischen uns Menschen und dem himmlischen Vater. Nicht, dass der himmlische Vater uns nicht hören könnte, wenn wir so zu ihm reden, aber wir dürfen uns ihm nahen und uns äußern im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Durch Jesus Christus, Gottes Sohn, unseren Herrn und Heiland. Und dann hören wir vom Leiden des Gottesknechtes. Wenn einer weiter sagt, was Gott ausgerichtet haben will, dann gewinnt er damit nicht nur Freunde, vorsichtig gesagt. Denn Gott sagt manchmal zu unseren verkehrten Wegen ein klares und unmissverständliches Nein. Gott ist keineswegs nur der liebe Gott, der zu allem, was wir uns ausdenken und machen, lächeln und nicken und Ja sagen müssten. Sondern manchmal bin ich auf falschen Wegen unterwegs. Und dann hilft nur merken, einsehen, anhalten und umkehren. Und alles, was ich dann gewöhnlich sage, ich mache mal so weiter, Beständigkeit ist ja auch was wert, oder bei physisch verkehrten Wegen, die Erde ist ja ungefähr kugelförmig, also führt jeder Weg zum Ziel, das ist ehrlich gesagt Blödsinn. Es hilft manchmal nur einsehen, anhalten und umkehren. Und das ist schmerzlich. Das ist für Männer beim Autofahren schon schwierig. Wenn es um den Lebensweg geht, kann das eine persönliche Katastrophe erlebbar machen. Aber man kommt weiter. Es geht. Es ist manchmal erforderlich. Und Gott hilft uns dazu. Und manchmal hilft er uns, indem er uns erkennen und erfahren und hören lässt, es kann so nicht weitergehen. So wie es gerade ist, führt der Weg geradezu in die Verlorenheit. Das muss gesagt werden. Dafür kriegt man keinen Applaus auf Anhieb. Der Knecht Gottes kriegt was ganz anderes dafür. Der kriegt Schläge auf den Rücken. Der wird gerauft an der Wange. Dazu braucht man so einen schönen Backenbart, dass die Locken auf der Seite der Schläfen runterwachsen dürfen. Da kann man dann reinpacken und ihn zausen. Bisschen schütteln in der Hoffnung, dass die Äußerungen dann anders werden. Sie werden nicht anders. Das hat keinen Zweck. Er macht sein Gesicht wie einen Kieselstein. Wunderschön ausgedrückt. Hart gegen das, was ihm an Widerspruch entgegenkommt. Hart gegen Schläge. Möglichst unempfindlich für den Widerstand, den er erlebt. Es geht noch weiter. Er wird beschimpft und bespuckt, er weicht nicht zurück. Er wird präsentiert dem Volk, seinem Volk, das zu retten er Mensch geworden ist. Er wird präsentiert mit so einem gefälschten Kaisermantel, mit einer Dornenkrone auf dem Kopf. Er wird vorgeführt und der Lächerlichkeit preisgegeben. Das ist vielleicht das Schmerzlichste. Widerstand, der einen noch mit seiner Haltung und seinen Äußerungen ernst nimmt, dagegen möchte man sich ja verteidigen, so gut es geht. Wenn alle nur noch lachen, was soll man da noch sagen? Wie kann der Knecht Gottes sich da behaupten und zur Wehr setzen? Er setzt sich nicht zur Wehr. Er bietet widerstandslos seinen Rücken den Schlägen, sein Gesicht der Schmach und dem Speichel. Widerstandslos? Nicht ganz. Ein Widerstand bleibt. Er weiß, dass er die Sache Gottes, des himmlischen Vaters, vertritt in dieser Welt. Er weiß, wie es ausgeht. Er weiß, dass sein Weg doch nicht im Scheitern und im Verlorengehen endet. Er weiß, dass nicht der römische Statthalter das letzte Wort hat in seiner Sache, sondern einer, dessen Herrschaft ganz anders gegründet und verankert ist. Er weiß, dass Gott bei ihm ist. und bei ihm bleibt und ihn und sein Leben ans Ziel bringt. Er weiß, dass er als Gottesknecht am Ende Erfolg hat. Am Ende den Müden, den Angefochtenen helfen kann. Aber dazu muss er durch tiefste persönliche Anfechtung, durchs Leiden, durch die Erfahrung sogar der Gottverlassenheit. Das ist kaum vorstellbar für einen Christenmenschen, der so einigermaßen fröhlich in der Erwartung des Osterfestes unterwegs ist, dass das der Weg ist, auf dem wir Christus nachfolgen. Aber das gibt's. Dass Menschen versuchen, ihren Weg mit Gott zu gehen und irgendwann verzweifelt zu dem Eindruck kommen und nur noch aufschreien können und sagen, da ist gar kein Gott. Der Himmel ist leer. Es gibt diesen Gott nicht, auf den ich mich verlasse. Und wenn wir da landen, liebe Schwestern und Brüder, dann haben wir einen bei uns, den, der am Kreuz gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat Christus erlebt, diese äußerste und letzte Anfechtung. Das hat Christus erlitten in seinem Leiden und Sterben. Das ist eine Erfahrung, die Christus teilt. Und das heißt, wenn es mir so gehen sollte auf meinem Weg, ich bitte Gott, dass er mich verschont davor. Aber wenn ich das erfahren sollte, dann habe ich noch einen, genau einen, der bei mir ist, der mich in dieser Situation noch begleiten und mir helfen kann. Wenn mein Hund, den ich nicht habe, keinen Brocken Futter mehr von mir nehmen wollte, wenn alles vorbei ist in dieser Welt, dann ist immer noch einer nicht von uns gewichen. Dann ist einer noch bei uns. Und das ist der Knecht, der Sohn Gottes. Es ist ein sprachliches Wunder, wie man das Gefühl der Gottverlassenheit Gott klagen kann. Und wir sind eingeladen, uns darauf einzulassen, dass Gottes Gegenwart doch stärker ist als alle Schwierigkeit und alle Anfechtung. Das ist zugegebenermaßen eine Sache, die mit der Auferstehung rechnet. Das geht in dieser Welt und allein in diesem Leben nicht auf. Es gibt Wege, die nicht weitergehen im Leben. Es gibt einen Abbruch der Gemeinschaft und des Miteinanders und es gibt eine Trennung, die ist bleibend in dieser Zeit und Welt. Aber wir dürfen sie aufgehoben wissen durch den Ruf dessen, der seinen Sohn, seinen Knecht, aus dem Tod in die Auferstehung gerufen hat. Weil er das konnte, weil Gott das Leben siegen hat lassen über den Tod, weil das geschehen ist, deshalb haben auch wir Zukunft und Perspektive über dieses Leben hinaus. Deshalb steht Gott genauso wie bei Christus auf unserer Seite, ob wir es jetzt merken oder nicht. Deshalb bleibt er bei uns in allem, was schon passiert ist und was noch kommen mag. Er bleibt bei uns und hält uns. Und er hält uns bei sich am Leben. Und wenn uns das Leben verloren geht, dann schenkt er es uns neu. Dann sind wir aufgehoben, fröhlich und getröstet in seiner ewigen Herrlichkeit. Generalanfechtung des christlichen Glaubens, dass nicht alles gelingt, dass es nicht immer gut geht, soll nicht zynisch klingen, aber wir folgen einem nach, der als Gottessohn, als wahrer Gott Mensch geworden ist und der das Menschsein bis zur Neige erfahren hat. Und wenn mich dieser Weg der Nachfolge etwas ins Tal führt oder manchmal auch sehr, dann ist das immer noch der Weg unseres Herrn Jesus Christus, auf dem er uns die Spur bahnt, auf dem er uns begleitet und uns irgendwie wir wissen noch nicht wie, durch die Schwierigkeiten hilft und uns auch wieder hinaufführt zum Leben in seiner Herrlichkeit. Das ist versprochen. Der, der dem Knecht Gottes nach dem Jesaja-Buch zu seinem Recht verhilft, der, der untrennbar bei seinem Sohn bleibt, der bleibt auch bei uns, seinen geliebten Kindern, durch den eingeborenen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn und unseren Heiland. Amen.